zusammen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Podcasts Das Megafon von der Seebrücke Köln. Im Studio sind heute die Cara.
Hallo, ich bin die Cara, nutze sie ihr Pronomen und bin heute auch dabei.
Und die Sibylle, ebenfalls Pronomen sie. Wir geben euch mal einen kurzen Überblick, was euch heute erwartet. Drei sehr unterschiedliche Themen. Wir starten in unserer Kategorie Aktuelles vom Notizblock mit zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Begriff Integration. Dann haben wir eine Besucherin im Studio von der Gruppe Medical Solidarity International. Und am Schluss wollen wir uns mal ein bisschen genauer den Begriff Empathie angucken.
Ja, dann starten wir direkt rein mit der ersten Kategorie Neues vom Notizblock. Und uns ist der Begriff Integration über den Weg gelaufen an verschiedenen Punkten. Deshalb schon mal so als Überschrift und kleiner Einstieg, was bedeutet Integration eigentlich, wenn man das so in die gängigen Suchmaschinen eingibt, kommt da raus, Integration ist der vielschichtige, wechselseitige Prozess der Eingliederung von Individuen oder Gruppen in ein bestehendes gesellschaftliches System. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe an zentralen Lebensbereichen bei gleichzeitiger Wahrung der kulturellen Identität. Ja, und vor dem Hintergrund haben wir da verschiedene Aspekte zugefunden.
Genau, der eine Aspekt nennt sich Integrationskurse. Das sind ja hier in Deutschland Sprach- und Orientierungskurse. Bei der Sprache erwirbt man da ein Niveau bis B1 und die Orientierungskurse beschäftigen sich mit der deutschen Rechtsordnung, mit der deutschen Geschichte und Kultur, damit die Menschen, die neu in unserem Land leben, einfach ein bisschen mehr die Hintergründe kennen und verstehen lernen. Anfang Februar las ich zum ersten Mal in der Frankfurter Rundschau, dass seit November überhaupt keine Anträge auf Zulassung zu diesen Integrationskursen mehr bearbeitet wurden. Und zunächst waren alle nur verwirrt und erschrocken, aber keiner wusste genau, was dahinter steht. Bis dann am 9. Februar eine Nachricht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge herauskam, die besagte, dass es im ganzen Jahr 2026 keine Zulassung zu den Integrationskursen mehr geben wird für die Menschen, die diese Kurse freiwillig machen wollen. Das sind im Moment ungefähr 40% der Teilnehmenden. Meistens sind das Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden, Menschen, die den Aufenthaltstitel Duldung haben, aber auch etliche neue MitbürgerInnen aus der Ukraine. Die können also nicht mehr mitmachen, zumindest wenn der Staat das bezahlen soll. Aber der Tipp wurde gegeben, man könne ja fragen, ob man als Selbstzahler freie Plätze belegen könne.
Ja, total illusorisch, würde ich dazu sagen. Und echt schade, dass Menschen da die Gelegenheit genommen wird, Kurse zu besuchen, auf die sie Lust haben, beziehungsweise die ja auch notwendig sind, um irgendwie gut anzukommen in Deutschland, wie zum Beispiel ein Deutschkurs.
Ist auch seltsam, weil von Seiten der Politik ja immer wieder eine bessere Integration gefordert wird. Und jetzt verhindert man sie für bestimmte Leute. Vermutlich bedeutet das, dass Deutschland Geld sparen will bei den Menschen, von denen man annimmt, dass sie vielleicht sowieso nicht länger hier bleiben können. Vielleicht geht es aber auch darum, dass Menschen keine Integrationsleistungen vorweisen können, die ihnen womöglich irgendwann einen sicherer Aufenthaltstitel ermöglichen könnten. Man weiß es nicht.
Ja, erschreckend.
In Köln gab es für uns erfreulich viel Kritik an dieser Regelung, zum Beispiel von Ulrich Prölz vom Kölner Flüchtlingsrat, von Tim Westerholt von der Caritas und von Bettina Baum, Leiterin des Städtischen Amtes für Integration und Vielfalt. Und alle betonen das Gleiche wie wir, dass Sprache doch der Schlüssel ist für Teilhabe und natürlich auch für Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Passt aktuell ins Bild, ist wieder eine dieser vielen kleinen Schikanen, mit denen die aktuelle Bundesregierung versucht, Menschen aus der Gesellschaft fernzuhalten oder direkt wieder loszuwerden. Aber es gibt auch anderes auf der Welt. Davon wird die Kara euch jetzt berichten.
Ein Positivbeispiel, das wir gefunden haben in einem anderen Zeitungsartikel, ist nämlich Singapur. Dort gibt es auch große Vielfalt unter den Menschen, zum Beispiel was die Sprache angeht. Und es wurde so gelöst, dass amtliche Dokumente auf 4 verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es auch einen extra Minister oder Ministerin für muslimische Angelegenheiten. Das heißt, da wird konkret geschaut, wie kann man Menschen unterstützen, die auch Diskriminierung im Land erfahren. Und es gibt Gesetze gegen Rassismus und Hetze, die auch kontrolliert und geahndet werden. Da wurde auch ein Beispiel genannt, das ganz eindrücklich war. Und zwar hat da ein chinesischer Singapurer auf der Einkaufsstraße ein Pärchen beleidigt und denen gesagt, eine Liaison zwischen Indern und Chinesern, das sei ja eine Schande, das ginge ja nicht. Und zur Strafe hat dieser Mann dann 5 Wochen Gefängnis bekommen, musste eine Geldstrafe zahlen und verlor auch noch seinen Job als Dozent. Ja, und da dachten wir uns, wow, das ist mal durchgegriffen gewesen und wir würden uns solche Gesetze, die explizit sich gegen Rassismus und Hetze richten, auch für Deutschland wünschen.
Klingt jedenfalls anders als das, was wir letztes Jahr zu hören kriegten. Ihr erinnert euch mit den Problemen im Stadtbild.
Ja.
Man kann es einfach durch Sprache, aber auch natürlich durch die entsprechenden politischen Regelungen so oder so gestalten.
Ja.
Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema des Tages. Gleich werdet ihr noch einen Gast kennenlernen. Aber erstmal zur Einleitung oder zur Einordnung unseres heutigen Themas. Als Organisation Seebrücke setzen wir uns ja ein für eine menschenrechtsbasierte Flucht- und Migrationspolitik mit der letztendlichen Überzeugung, dass alle Menschen der Welt das Recht auf uneingeschränkte Bewegungsfreiheit haben. Flucht- und Migrationspolitik findet im Kleinen natürlich hier innerhalb unserer Stadtgesellschaft Köln statt, durch Unterbringung, durch Integrationsmaßnahmen, durch ein solidarisches Miteinander der Alteingesessenen und der neu ankommenden Menschen. Die entscheidenden Fragen darüber, wer darf Grenzen überschreiten, wer darf im Land seiner Wahl bleiben und zu welchen Bedingungen, wird aber mittlerweile gesamteuropäisch entschieden. Deshalb wenden wir immer mal wieder den Blick über unsere Stadt und auch über das Land Deutschland hinaus zu den Außengrenzen Europas. Dorthin, wo Flüchtende und Migrierende nämlich zuerst ankommen auf ihrem Weg in ein sichereres Leben. Wir wollen wissen, wie dort der Anspruch einer menschenrechtsbasierten Flucht- und Migrationspolitik umgesetzt wird und haben heute jemand eingeladen, die sich häufig an eben diesen Außengrenzen Europas aufhält. Hallo Sarah, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, hallo.
Ja, du bist Mitglied der Gruppe Medical Solidarity International, auf Deutsch Internationale Medizinische Solidarität. Wer seid ihr und was macht ihr so? Erstmal so ganz grob.
Wir sind ein medizinischer gemeinnütziger Verein. Wir leisten medizinische und psychosoziale Versorgung an den europäischen Außengrenzen und versuchen damit so ein bisschen die Lücke zu schließen, die der Staat oder die Staaten an den Außengrenzen provozieren.
Lasst uns noch mal gerade klären, europäische Außengrenzen und Flüchtende. Da gibt es natürlich die Außengrenzen, die am Mittelmeer liegen, wo die Menschen in Italien, Spanien oder Griechenland ankommen. Und dann gibt es ja noch die sogenannte Balkanroute, die durch die Länder Bulgarien, Kroatien, Bosnien, Belarus, dann von Osten nach Westeuropa kommend führt.
Genau.
Welche Orte kennst du näher an diesen Bereichen der Außengrenzen?
Also aktuell haben wir als Verein Projekte in Griechenland, in Bulgarien und in Bosnien. Genau.
Dann erzähl doch mal von Griechenland. Ich sehe schöne Inseln vor mir. Ich sehe aber auch Bilder der Lager vor mir, die es gab, wie Moria, die es jetzt gibt auf Samos. Die sieht ja eher so gefängnismäßig aus. Was erlebst du dort?
Genau, also natürlich sieht es schön aus, wenn man als Touristin nach Griechenland kommt. Ich glaube, die Realität vor Ort, vor allem für Menschen, die auf der Flucht die griechischen Inseln oder auch das Festland erreichen, sieht leider ganz anders aus. Wir haben ein Projekt auf der Insel Kos, wo wir natürlich mitten auf einer Insel sind. Das bedeutet, es kommen Menschen entweder über Boote an die Insel direkt oder sie werden transferiert in das Camp. Auf Kos gibt es, wie in vielen anderen Inseln, ein Closed Access Center. Also das sind diese gefängnisartigen Camps, von denen du gesprochen hast, wo Menschen unter maximal schlechten Bedingungen leben müssen, wo hygienische Bedingungen herrschen, denen man sich nicht unbedingt aussetzen möchte, wo es keine bisher mangelhafte medizinische Versorgung gibt und auch so Möglichkeiten zu Supermärkten oder zu Bedarfen des täglichen Lebens sehr begrenzt sind.
Darf ich mal kurz zwischenfragen? Klar. Wer leitet denn diese Lager? Denn nach Moria hieß es doch eigentlich, alles würde jetzt viel besser werden.
Es ist nicht so viel besser geworden. Die sind staatlich strukturiert, das sind staatliche Lager. Und sie sind natürlich dafür da, möglichst wenig Menschen auf das Festland zum einen zu lassen, beziehungsweise sie vom weiteren Weg abzuhalten. Weil man muss ja schon dazu sagen, dass für viele Griechenland jetzt nicht das Zielland ist. Ich meine, es gibt eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit in Griechenland. Die Lebensbedingungen in Griechenland sind jetzt nicht die besten, wenn man nicht aus einem, glaube ich, europäischen oder gut situierten, in Klammern finanziellen, sicheren Rahmen kommt. Es gibt eine hohe Obdachlosigkeit, es gibt super viel Drogenkriminalität, also ich glaube, dass die wenigsten Menschen wirklich in Griechenland ankommen möchten und da bleiben wollen. Viele sind leider dazu gezwungen.
Und ihr geht dann in diese Lager rein oder die Menschen kommen zu euch in eine Praxis?
Genau.
Wie stellen wir uns das vor?
Wir gehen nicht in die Camps rein. Also zum einen hat das natürlich den Grund, dass das ein staatliches Camp ist. Dementsprechend müssen staatliche Akteure dafür sorgen, dass es medizinische Versorgung gibt. Das ist ein Menschenrecht. Es steht auch im Asylrecht, auch im griechischen Asylrecht. Auch wenn das genauso ausgehebelt wird wie alle anderen gerade, steht trotzdem geschrieben, dass man das Recht hat auf eine medizinische Versorgung, zumindest so eine, die in Notfällen greifbar ist oder in Krankheitsfällen, wie wenn ich jetzt hier zu einer Hausarztpraxis gehe. Und das macht der Staat nicht immer. Also es gibt immer wieder Camps, gerade sehen wir das in Leros, in denen über lange Perioden kein Arzt, keine Ärztin ist, wo Menschen dann einfach auf sich allein gestellt sind. Und deswegen haben wir in Kos vor allem in Laufweite zum Camp einen Raum angemietet, in dem wir medizinische Versorgung anbieten können. Sehr basisch medizinisch, also auf jeden Fall nicht so, wie wenn man jetzt in ein Krankenhaus geht. Das ist keine Klinik, es ist auch keine richtige Praxis. Es ist ein Anlaufpunkt, wo medizinisches Fachpersonal ist und wo Menschen medizinische Versorgung kriegen, um erstmal versorgt zu sein.
Und das wird intensiv in Anspruch genommen?
Das wird total intensiv in Anspruch genommen. Also gerade in Kos sehen wir, oder es ist oft auf den Inseln und halt auch, wenn man an den Camps direkt arbeitet, dass Scabies, also Krätze, eins der größten Probleme ist, weil hygienische Bedingungen, und das ist halt leider auch ein super Fail, den sich der griechische Staat da erlaubt, super schlecht sind. Also Menschen schlafen lange Zeit in Betten, die voll mit Bettwanzen sind, tragen Kleidung, die dreckig sind, berühren sich ständig, es wird nicht gewaschen. Es gibt keine Waschmaschinen oder vielleicht eine für ein ganzes Stockwerk an Menschen. Und es gibt halt auch keine medizinische Versorgung. Dementsprechend sind gerade Krankheiten, Hautkrankheiten wie Krätze unumgänglich. Und wir haben wirklich krasse Fälle an Krätze gerade. Wir haben letztes Jahr auch ein Krätzeprojekt auf Kos gestartet. Was heißt, wir haben uns Waschmaschinen gekauft, damit wir dagegen so ein bisschen vorgehen können gegen Krätze, zusammen mit einer anderen Organisation, aber das lässt sich halt nicht eindämmen. Das hat nicht mal Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen Camps geschafft, das werden wir auch nicht schaffen. Man kann Krätze in solchen Camps, in solchen Unterkünften nicht eindämmen, ohne dass es staatlich geregelt wird.
Unglaublich. Also diese Art von Hauterkrankheiten, die kenne ich aus Büchern über Kriege, aber nicht aus Erzählungen in Europa.
Krätze ist auf jeden Fall ein Dauerthema. Überall, auch auf dem Balkan, in allen Camps, die ich kenne und in allen Situationen, wo Menschen lange Zeit gezwungen sind, in einem Ort zu sein, wo sie keinen Zugang zu hygienischen Waschmöglichkeiten zum Beispiel haben oder ja überhaupt Möglichkeit haben, sich da umzuziehen, frische Klamotten zu kriegen.
Okay, was passiert, wenn man das nicht behandelt, wenn ihr also nicht da wäret?
Na, also an Krätze stirbt man jetzt erstmal nicht. Dementsprechend wird das halt immer schlimmer, also es kann halt immer schlimmer werden und es kann sich halt infizieren mit anderen Krankheiten. Also es kann halt dazu führen, dass man zum Beispiel noch einen bakteriellen Infekt dazu kriegt und dann wird es schon gefährlich. Aber erstmal ist Krätze an sich schon, das muss man ehrlich sagen, sehr ekelhaft. Also da ist was unter der eigenen Haut, was da nicht sein soll, was sich ausbreitet, was juckt. Das infiziert sich, man kratzt sich, das sind offene Wunden. Das macht was mit Menschen. Wenn das nicht behandelt wird, ist das blöd. Und es wird leider viel zu oft nicht behandelt.
Ja, und wirkt natürlich auch aufs eigene Selbstbild.
Natürlich.
Unweigerlich.
Und auch auf die Psyche.
Ja, klar. Das meinte ich damit. Ja. Also das ist so euer Hauptthema in Griechenland.
In Kos, genau. In Athen.
Kos, ja.
In Athen sind wir mit anderen NGOs zusammen in einem Haus vor allem. Also es gibt das Victoria Center, das ist ein Community Space, wo sich viele NGOs zusammengeschlossen haben. Da haben wir auch Räumlichkeiten, wo wir medizinische Versorgung anbieten. Da geht es viel um tatsächlich so Sachen, wo man hier wahrscheinlich mit zum Hausarzt gehen würde. Erkältungen, Grippe, solche Sachen. Und wir machen mit anderen Organisationen sogenannte Outreach. Damit meinen wir, dass wir zusammen mit anderen einfach auf die Straße gehen und zum Beispiel mit einer Organisation, die sich für Obdachlose einsetzt, unter den Obdachlosen medizinische Hilfe anbieten. Oder wir fahren zweimal die Woche in verschiedene Camps im Athener Umland, um vor den Camps auch da in so mobilen Setups dann zumindest einen Teil medizinische Hilfe anzubieten.
Ja, ein kleiner Lichtblick auf jeden Fall für die Menschen, auch wenn ihr nichts grundlegend damit verändern könnt. Aber sie sehen einfach, da ist jemand, dem sind wir nicht egal. Sarah, lass uns noch auf einen anderen Teil der europäischen Außengrenze zu sprechen kommen. Was kannst du erzählen von den anderen Grenzen auf dem Land, auf dem Balkan?
Also die unterscheiden sich schon sehr, vor allem was so die Gewalt angeht, die den Menschen gegenübergebracht wird und die wir dann auch in der Behandlung sehen von Menschen oder wie sie uns eben entgegentreten. Der Balkan ist, also Bosnien, ist ja, es gibt ja verschiedene Grenzen. Es gibt einmal Bosnien und einmal Bulgarien, wo wir aktiv sind. Bulgarien ist ein EU-Land, Bosnien ist kein EU-Land. Das macht schon mal die ganze Situation grundlegend verschieden. Bulgarien ist geprägt momentan, das ändert sich auch immer wieder, aber jetzt, so wie wir gerade Bulgarien erleben, ja, seit Mitte 2025 oder Anfang 2025 ist, dass wir unglaublich viele Abschiebungen, Dublin-Abschiebungen sehen aus Deutschland.
Darf ich da mal kurz erklären?
Ja.
Dublin-Abschiebung bedeutet, dass diese Menschen in Bulgarien zum ersten Mal den Fuß auf europäischen Boden gesetzt haben und das Dublin-Gesetz besagt, dort müssten sie ihr Asylverfahren durchlaufen. Sie möchten aber aus familiären, aus sicherheitstechnischen Gründen lieber weiter nach zum Beispiel Deutschland. Da aber ihre Fingerabdrücke genommen wurden, meistens fällt das auf und dann dürfen sie hier ihr Asylverfahren nicht durchlaufen, sondern werden zurückgeschickt nach Bulgarien.
Ganz genau. Also wenn man das jetzt so hört, kann man sich denken, okay, das ist vielleicht ein Gesetz, was ein europäisches System regeln soll und was es vielleicht dann auch einfacher macht in Umgang mit Gesellschaft, die in dem jeweiligen Land lebt. Das ist leider bei Dublin ja nicht der Fall. Also wir haben im letzten Jahr Fälle gesehen, wo Familien nach Bulgarien abgeschoben wurden, deren Kinder in Deutschland geboren wurden, wo es massive Erkrankungen innerhalb der Familie gab, die einfach abgeschoben wurden, weil Deutschland, und das muss man leider so sagen, keine Lust hat, sich um diese Fälle zu kümmern, beziehungsweise dann auch einfach ja halt Schnellschüsse macht. Natürlich gibt es theoretisch Gesetze für Bulgarien und auch für Griechenland, wie Menschen im Rahmen von so Dublin-Abschiebungen untergebracht werden müssen. Also Deutschland sagt quasi, du wirst zurückgeschoben nach Bulgarien, weil deine Fingerabdrücke da waren. Dann muss theoretisch sichergestellt werden, dass es dort ein Bett gibt, dass es dort Nahrung gibt, dass dort Zugang zu medizinischer Versorgung gibt. Und das muss alles für die Person dann
sichergestellt sein.
Genau, es muss sichergestellt sein, dass die Person das in Anspruch nehmen kann. Das ist es leider nicht. Also in Bulgarien sehen wir auch Campstrukturen, geschlossene Campstrukturen, wie in Griechenland. Sie unterscheiden sich schon ein bisschen, einfach weil sie anders heißen. Wir haben jetzt im letzten Jahr viel gesehen, dass Camps auch zugemacht werden, andere Camps aufgemacht werden. Es gibt viele Abschiebegefängnisse in Bulgarien. Also einen ganz bekannten Fall, den man auch begleiten kann, wo der Kölner Spendenkonvoi auch schon mit in berichtet hat, ist der von Abdulrahman Al-Khalidi, der Menschenrechtsaktivist, der dort im Gefängnis sitzt, schon seit Jahren und da nicht rauskommt. Auch auf Grundlage irgendwelcher angeblichen Gesetze, wo man ja wirklich sagen muss, naja, dieser Mensch, wenn der ausgeliefert wird in sein Heimatland, dann wird er einfach umgebracht. Das wird offen kommuniziert und trotzdem kriegt er jetzt kein Asyl. Genau. Okay, genau. In Bulgarien haben wir vor allem Campstrukturen, das sind super viele Abschiebungen. Und was wir sehen, sind medizinische Fälle, die wir nicht handeln können, weil es einfach so komplexe Fälle sind, die in Deutschland im Rahmen der Abschiebung nicht beachtet werden. Also zum Beispiel hatten wir ein junges Mädchen mit einer Herzerkrankung, die schon ihr Leben lang, also 6 Jahre lang in Deutschland, auf eine medizinische Behandlung angewiesen war. Und die wurde abgeschoben. Und da haben wir als kleine NGO, die basismedizinische Versorgung anbietet und auch versucht, nur Lücken zu schließen, überhaupt gar nicht die Möglichkeit, hier anzusetzen und zu helfen. Und das bulgarische Gesundheitssystem hilft auch nicht. Also dementsprechend sieht man in Bulgarien sehr viele Menschen, die einfach ja, sehr am Stich gelassen werden.
Das heißt, dieses Mädchen wird mit großer Wahrscheinlichkeit an ihrer Herzkrankheit sterben?
Das kann passieren, ja. Das kann passieren. Und das ist nicht so unrealistisch, dass sowas passieren kann. Ja. Also ich sage das so, weil ich natürlich hoffe, dass es noch NGOs oder dass wir was noch ändern können oder dass andere NGOs noch eingreifen. Aber ja, genau. Und besonders brutal ist halt an Bosnien. In Bosnien arbeiten wir komplett mobil. Also wir haben Autos, wir haben Rucksäcke gepackt mit Material, fahren dann raus in Squads oder jetzt auch mittlerweile gibt es ja LIPA, das große Camp im Norden Bosniens, wo alle hin transferiert werden sollten aus den umliegenden Camps. Die leben jetzt in diesem LIPA-Camp, was eher aussieht wie ein Knast als ein Camp, aber gut. Genau, und da arbeiten wir quasi davor momentan und ansonsten fahren wir viel in sogenannte Squads. Das sind quasi Ansammlungen von Zelten oder Häuser, wo man weiß, da sind Menschen vorübergehend und die brauchen medizinische Versorgung. Also es läuft sehr mobil ab. Einmal aus dem Grund, weil Menschen eben viel mobiler sind in Bosnien, also Menschen bewegen sich schneller, weil sie schneller über diese Grenze kommen wollen, weil es ja einfach dann ein Nicht-EU-Land ist, im Gegensatz zu zum Beispiel Bulgarien. Und deswegen wird halt schneller sich bewegt und Menschen bleiben mehr im Dunkeln, also wollen nicht so sich offen zeigen. Genau, wir haben aber auch zusammen mit Partnerorganisationen Möglichkeiten, wo Menschen hinkommen können, wie sie uns kontaktieren können, wo sie dann einen festen Behandlungsraum vorfinden können, wenn sie das wollen.
Ich stelle mir das so vor, die Menschen leben in diesen Camps und warten darauf, dass sie eine Gelegenheit finden, unbemerkt über die Grenze zu kommen. Jetzt hört man immer mal wieder so Gerüchte über Pushbacks, das heißt, dass da kroatische Soldaten oder Grenztruppen, ich weiß nicht genau, wie es dort organisiert ist, wirklich mit Gewalt die Menschen dann wieder aus Europa über die Grenze zurückdrängen. Habt ihr davon auch mitgekriegt?
Ja, leider. Also allein heute haben wir zwei Menschen gehabt, die gestorben sind beim Versuch, diese Grenze zu überqueren. Und die sind nicht gestorben, weil die Grenze unüberquerbar ist, sondern weil massive Gewalt gegen sie ausgeübt wurde. Also Menschen werden einfach brutal gehindert. Es gibt nicht nur die Polizei, also die kroatische Polizei, es gibt auch die bosnische Polizei. Frontex treibt sein Unwesen an dieser Grenze und zwar nicht zu wenig, auch wenn sie das, naja, mal mehr oder weniger sagen auch, aber sie sind auf jeden Fall da und sie sind auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, wieder zurückzudrängen nach Bosnien oder halt beim Eintritt in die EU zu hindern. Also wenn es gut läuft, in Anführungszeichen, dann gibt es vielleicht nur irgendwie Handgemenge und vielleicht einen Schlagstock und dann kommen Menschen vielleicht mit Prellungen zurück, das lief dann gut. Wenn es schlecht läuft, haben wir infizierte Wunden, weil Hunde losgelassen werden. Oder Menschen werden in Transporter gepackt und durchs Land gefahren und dann einfach irgendwo rausgeschmissen. Und wir haben tatsächlich auch den Fall, und das ist dann in Kombination besonders schlimm, wenn wir Menschen haben, die zum Beispiel Diabetes haben und auf ihre Medikamente angewiesen sind, die dann abgenommen werden von der Grenzpolizei. Wo dann ganz explizit Medikamente, die lebensnotwendig sind, abgenommen werden und Menschen dann ja, da gelassen werden. Und das ist jetzt nicht so, dass diese Grenze unmittelbar in Laufnähe ist zu dem nächsten Bereich, wo Menschen leben oder wo dann auch wieder eine Notfallversorgung im Rahmen von dem bosnischen Gesundheitssystem oder so da wäre, weil theoretisch gibt es die ja, sondern es ist schon so, dass dann Menschen auch nochmal lange laufen müssten und auch dabei kann man sterben. Und das passiert leider auch.
Das ist schwer erträglich, was du da erzählst.
Ja.
Ja, wenn wir hier aktuell in den Medien über Flucht- und Migrationspolitik hören, dann geht es ja in der Regel um den Anspruch, wir wollen Sicherheit und Ordnung, wir wollen kontrollieren, wer zu uns kommt. Es wird wie in effizienter Verwaltungssprache über das Thema gesprochen. Und wenn du erzählst, dann merkt man zum ersten Mal wieder, es geht da um Menschen und es sind Menschen in absolut verzweifelten Lagen. So naiv betrachtet kann man sich gar nicht vorstellen, dass das gewollt ist, aber man könnte es ja auch anders machen.
Ja, das könnte man. Man könnte das in der Tat anders machen. Aber wir sehen das ja gesamteuropäisch, dass der Trend leider in eine andere Richtung geht und man anscheinend mehr darauf setzt, das eigene Hab und Gut zu schützen, in Anführungszeichen, und irgendwie auszubauen, anstatt ja, Platz zu machen und zu teilen, was ja eigentlich viel schöner ist, weil ich glaube, dass jeder von uns allen eine schöne Geschichte hat mit Menschen, die er geteilt hat oder die er gemeinsam erlebt hat und wahrscheinlich mehr, wie er alleine erlebt hat. Deswegen ist das Miteinander schon eigentlich was Schönes, was man auch vielleicht ein bisschen fördern könnte, auch politisch gesehen. Aber da hat die deutsche Regierung ja leider andere Pläne, genau wie die europäische.
Hast du schon mal erlebt, dass Politiker aus europäischen Ländern sich an diese Grenzen aufgemacht haben, um wirklich zu gucken, was die Folgen ihrer eigenen Politik sind?
Also wir haben immer wieder Besuch von PolitikerInnen. Das sind aber tatsächlich die Menschen, die das parteipolitisch auch insofern auf der Agenda haben, dass sie das zugänglich machen möchten. Also ich sag mal so, das wird kein Friedrich Merz sein, der da an der Grenze auftaucht und sich das anguckt, weil der wahrscheinlich Besseres damit zu tun hat, sein Geld zu zählen. Das sind eher dann LokalpolitikerInnen von Linkspartei, Grüne, Europaparlament, die sich das angucken und die das dann auch zur Sprache bringen. Aber das wird halt leider ja nicht beachtet oder es wird ja oft dann so als Einzelwahrnehmung, Einzelschicksal beleuchtet und das ist es halt nicht. Also man muss ganz klar sagen, Europa macht absolut Grenzen dicht. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, nach Europa reinzukommen und Menschen sterben. Es sterben jeden Tag Menschen an dieser scheiß Grenze.
Ja, und ich glaube, man muss ehrlich sagen, das ist gewollte Politik.
Auf jeden Fall.
Auch wenn das so niemals gesagt werden würde, aber Menschen sind ja nicht doof. Also es ist total klar, was passiert.
Ja.
Wenn man niemanden reinlässt, dann ist der Mensch ja nicht weg.
Das stimmt. Das funktioniert nicht. Aber so funktioniert, glaube ich, die europäische Politik oder zumindest nehme ich das so wahr. So aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich das nicht hier sehe, muss ich mich damit nicht beschäftigen. Das ist ja auch mit den Dublin-Abschiebungen genau das Thema. Ich schiebe möglichst viele Menschen weg, da muss ich mich mit den Problemen nicht beschäftigen, die Menschen vielleicht mitbringen. Aber damit mal das Potenzial, was Menschen auch mitbringen und die Vielfalt, die wird einfach überhaupt gar nicht gesehen. Also das ist ziemlich traurig, was hier passiert.
Ja, zumindest wir als Seebrücke sehen das immer wieder als eine unserer Aufgaben, hinter dieses Verwaltungssprech zu gucken und den Blick auf die Menschen zu legen. Und wir sind ganz sicher, ganz viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das auch so sehen wie wir. Und tatsächlich sind wir ja auch alle ein Stück weit mitverantwortlich, auch wenn wir nicht in ein politisches Amt gewählt sind. Aber wir entscheiden, mit was für einer Art Worten wir über das Thema sprechen. Wir entscheiden, ob wir uns das zumuten, über Schicksale anderer Menschen nachzudenken. Natürlich entscheiden wir auch in Wahlen. Jedenfalls sollte es uns nicht egal sein.
Das stimmt.
Sarah, vielleicht lässt uns dieser Abschluss ein bisschen hoffnungsfroh blicken, dass wir auf viele, viele Mitstreiterinnen und Streiter zählen können im Bereich Menschlichkeit, Menschenrechte. Ich danke dir sehr herzlich, dass du uns das Thema nochmal hier so nahe gebracht hast. Vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern auch noch sagen, wie man euch unterstützen kann. Es ist ja nun nicht jeder medizinisch oder psychologisch ausgebildet und hat trotzdem das Bedürfnis, eure Organisation mit zu unterstützen.
Ja, man kann uns natürlich erstmal liken, wie man so schön sagt, auf allen Social-Media-Kanälen. Dann kriegt man auch immer mit, was wir so machen. Dann kann man sich entweder als Freiwillige auch engagieren in verschiedenen Projekten in Deutschland, aber eben auch an den Außengrenzen. Oder man kann uns spenden. Das ist besonders wichtig, weil auch wir leider wie viele andere auf Spenden angewiesen sind und sehr prekär arbeiten und uns immer wieder darüber freuen, wenn auch nur kleine Beträge am Monatsende dazukommen. Und die fließen auf jeden Fall auch alle in unsere Projekte. Das kann ich versprechen. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch immer nachverfolgen auf unserer Website, wo wir den Tätigkeits- und den Jahresbericht natürlich immer veröffentlichen.
Ja, es ist, glaube ich, gleichzeitig eine kleine Sache und auch eine große Sache, wenn Geld zusammenkommt für eine Waschmaschine, mit der ein kretzekranker Mensch seine Wäsche waschen kann.
Auf jeden Fall. Und die sind leider gar nicht so günstig. Ja, nee, wir freuen uns tatsächlich über jede Spende und egal in welchem Rhythmus und sei sie noch so klein und auch über jedes Gesicht, was sich zeigt und mitmachen möchte.
Sarah, wir danken dir herzlich, dass du uns dieses Thema nochmal näher gebracht hast und hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht bei einer politischen Aktion oder einer anderen Veröffentlichung.
Ja, danke, liebe Seebrücke, dass ich da sein durfte, dass wir uns dem Thema gemeinsam angenommen haben. Und ja, viel Erfolg euch, uns allen und ich hoffe auf mehr Solidarität in der Zukunft.
Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Kategorie. Was ist eigentlich?
Ja, und wir haben uns diesmal den Begriff Empathie ausgesucht. Sibylle, magst du einmal anfangen und uns deinen kleinen Einstieg geben? Was ist eigentlich Empathie?
Ja, einfach erklärt beschreibt Empathie die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle und Gedanken nachzuempfinden. Oft wird es auch als Einfühlungsvermögen bezeichnet. Empathie spielt eine zentrale Rolle, wenn man gelingende Kommunikation haben möchte, weil sie unterstützt einfach dabei, auch mal die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und dessen Standpunkt zu verstehen, bevor man irgendwelche Ratschläge gibt.
Ja, und wie kommt es jetzt, dass der Begriff Empathie für uns wichtig ist hier im Podcast?
Dieser Begriff wurde auch im letzten Jahr in einem anderen Podcast prominent verwendet, und zwar von Elon Musk. Er hat gesagt, die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist die Empathie. Es wurde viel darüber in sozialen Netzwerken, in Businessforen, in kirchlichen Gruppen darüber diskutiert, mit mehr oder weniger erhellenden Beiträgen, weil eigentlich waren sehr viele Menschen erstmal komplett konsterniert, dass Empathie auf einmal eine fundamentale Schwäche unserer westlichen Zivilisation sein soll. Ganz gut fand ich einen Post eines Mannes auf LinkedIn. Der hat sich noch ein bisschen weitergehend mit den Aussagen von Musk beschäftigt, denn Musk kommt zu seiner Abwertung von Empathie, weil er meint, dies führe unter anderem dazu, dass zu viele Menschen aufgenommen und unterstützt würden. Das führe zum Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Deshalb sei Empathie gesellschaftlicher Selbstmord. Diese These ist wohl schon ziemlich alt und findet sich auch bei Friedrich Nietzsche und wird tatsächlich immer wieder vertreten.
Ja, und da sind wir auch schon genau an dem Punkt, der uns als Seebrücke interessiert. Ja, und Friedrich Nietzsche hat das Thema interessiert und auch heute gibt es einen Friedrich, der diese These vertritt, würde ich mal sagen, Friedrich Merz. Denn wenn man sich unsere aktuelle Politik anschaut, dann folgt die eigentlich Elon Musks Vorstellung. Mit Stolz wird davon berichtet, dass Zahlen von Asylanträgen gesenkt werden, dass Abschiebezahlen erhöht werden. Die aktuelle Flucht- und Migrationspolitik hat wirklich richtig wenig mit Empathie zu tun, sondern ist eher kalt und gleichgültig den Menschen gegenüber, die da ankommen, die an unsere Türen klopfen. Und es gibt keine Empathie dafür, dass Menschen ihr Herkunftsland nun mal verlassen müssen, dass sie eine sichere Bleibe dringend brauchen und es auch keinen anderen Weg für sie gibt. Es gibt keine Empathie für die Menschen, von denen Sarah von Medical Solidarity International gerade gesprochen hat. Und diese fehlende Empathie führt auch dazu, dass diese fehlende Empathie der Politik auch dazu führt, dass Menschen, also BürgerInnen hier in Deutschland, weniger Empathie entwickeln, weil sie sich einfach weniger Gedanken machen um Menschen, die unterwegs sind auf der Flucht, sich weniger mit ihren Schicksalen beschäftigen. Und ähnlich wie Friedrich Merz oder andere Regierungsmitglieder in ihrem Amtssprech distanziert und kalt auf diese Lage blicken.
Genau, wir haben ja im Gespräch mit Sarah eben die ungeheuerlichsten Lebenssituationen gehört. Und natürlich gelingt es auch nicht, dass man sich ständig damit beschäftigt. Ich glaube, das kann auch nicht das Ziel der Sache sein. Da würde man ja verrückt werden. Es wird ja auch immer wieder davon gesprochen, dass man in sozialen Berufen oder in Gesundheitsberufen eine gesunde Distanz wahren solle. Und ich denke, das gilt auch im Ehrenamt. Aber trotzdem kann man ja ein Leben führen, indem man immer wieder sich Zeitfenster schafft, indem man den Blick öffnet und diese Themen wirklich an sich ranlässt.
Ja, Sibylle, was würdest du denn sagen, was heißt Empathie für dich oder für uns von der Seebrücke für die Flucht- und Migrationspolitik, wie wir sie uns vorstellen?
Na, das hieß auf jeden Fall, immer mal wieder einen Blickwechsel vorzunehmen. Es wäre eine Migrationspolitik, die die Perspektiven der Menschen mit einbezieht, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Träume. Und nicht über sie nur in Zahlen und in Paragraphen der Asyl- und Aufenthaltsgesetze zu sprechen. Mit empathischem Blick sind das Menschen wie du und ich, die genauso verständliche Gründe für ihr Verhalten haben wie du und ich. Und wenn man die Menschen wirklich sieht und sich mal deren Leben für 10 Minuten lang vorzustellen versucht, ich glaube, dann werden Entscheidungen auch anders ausfallen. Empathie lässt uns auch das Gesamtbild sehen und nicht nur unser kleines, noch weitgehend heiles Deutschland. Und ich denke, globale Probleme werden sich auf Dauer sowieso nur lösen lassen, wenn wir die Perspektiven, die Wünsche, die Bedürfnisse, die Stärken und Talente aller Mitbewohnerinnen und Mitbewohner dieser Erde, ja, wenn wir denen einen gleichwertigen Anteil bei der Lösungsfindung geben.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Also ein Plädoyer der Seebrücke für Empathie, würde ich sagen.
Gut, damit entlassen wir euch auch für heute und werden uns bald mit unserem nächsten Thema beschäftigen.
Bis zum nächsten Mal.